Liebe Gäste des fünften Chemnitzer Linux-Tags, ich begrüße Sie ganz herzlich und freuen Sie sich mit mir jetzt auf den Vortrag zum Thema digitaler Videorekorder, Digital TV mit Linux. Und ich übergebe an René Kaspari.
Ja, guten Tag. Hört man mich? Oder ein bisschen leise? So, besser. Ja, ich erzähle heute ein wenig über VDR. VDR ist ein Programm von Klaus Schmiedinger. Es ist ein Programm, um die DVB-Karte, zu der ich nachher noch komme, anzusprechen. Und im Wesentlichen ist sein Sinn und Zweck, einen digitalen Videorekorder unter Linux zu realisieren. Zur Gliederung kurz. Ich werde erst etwas die ganze Sache einführen und ein paar Begriffe klären, speziell auch zu DVB. Anschließend die Installation von VDR zeigen, dann, was der größte Teil meines Vortrages sein wird, die Anwendung und abschließend noch ein paar Worte zu Hardware, auf der VDR optimal laufen könnte. Zum Ist-Zustand. Zurzeit sieht es so aus, dass man im Wohnzimmer, dort soll VDR am Ende ja auch stehen, immer mehr Geräte hat. Im Englischen auch genannt Set-Top-Boxen. Man hat einen DVB-Empfänger, um vielleicht über Satellit oder Kabel digitales Fernsehen zu sehen, einen DVD-Player, einen Videorekorder, um alte analoge Kassetten abzuspielen, um, was noch wichtiger ist, vielleicht auch mal eine Sendung aufnehmen zu können, die Musikanlage sowieso, die noch nicht MP3-fähig ist. Dann möchte man vielleicht, um auch einen Mehrwert aus diesen ganzen Geräten ziehen zu können, vielleicht zum Beispiel Musik oder Audiosendung gleich in MP3 aufnehmen können. Man hat das Problem, dass die ganze Hardware, die zurzeit im Wohnzimmer rumsteht, nicht in vorhandene Rechnernetzwerke integriert ist. Wer ein kleines Netzwerk zu Hause hat, möchte dann vielleicht auch von da aus auf zum Beispiel die Videodaten zugreifen können. Und man hat eine relativ einseitige Bedienung, was sich darin äußert, dass man wahrscheinlich so einen Stapel an Fernbedienungen hat, nicht mehr zuordnen kann, welche für welches Gerät ist. Und Automation ja, gibt es nun fast gar nicht. Also angenommen, ich möchte jeden Wochentag von 19 bis 19.30 Uhr eine Sendung aufnehmen, nachts, wenn nichts zu tun ist, diese Sendung meinetwegen komprimieren lassen und anschließend auf CD brennen. Zurzeit nicht möglich. Erweiterung ist dadurch, dass ich meistens eine neue große Kiste mit jede Menge Kabeln, Ausgängen, Eingängen kaufen muss, natürlich mit hohen Kosten verbunden. Und dort setzt VDR an. Es soll im Prinzip ein Gerät für alle sein. Es soll ein zusätzlicher Nutzen aus der Kombination der Geräte bzw. der Funktion gezogen werden. Das Gerät sollte sich, wenn möglich, nahtlos in das vorhandene Rechnernetzwerk integrieren lassen. Am besten von überall bedienbar. Eine vielseitige Bedienung aus der Ferne, per Fernbedienung, per Netzwerk, meinetwegen auch, wer einen kleinen Router zu Hause stehen hat, von überall aus der Welt, über zum Beispiel ein Webinterface und ein hoher Grad an Automatisierung. Also Aufgaben, die ich bereits genannt hatte, möglichst selbstständig erledigen. Zusätzlich sollte eine möglichst einfache und kostengünstige Erweiterbarkeit gegeben sein. Am besten wäre natürlich, wenn eine zusätzliche Funktion sich einfach als Software aus dem Internet laden lässt, dann entstehen praktisch fast gar keine Kosten. Zu DVB, was der ganzen Sache zugrunde liegt. DVB, ausgesprochen Digital Video Broadcasting, ist ein Standard zur Übermittlung digitaler Daten, vorzugsweise Video- und Audiodaten. Der Übertragungsweg ist über Satellit. Und diesen Übertragungsweg werden wir heute auch zeigen. Also wir haben hier draußen fix eine Schüssel installiert gehabt, ausgerichtet. Und dann werden wir sehen, was da rauskommt. Kabel ist auch noch sehr weit verbreitet. Wobei dort die Programmvielfalt nicht ganz so groß ist wie Satellit. Und schließlich auch terrestrisch, was jetzt immer mehr zunimmt. Zum Beispiel wurde in Berlin, habe ich mir sagen lassen, vergangenes oder das Wochenende davor, wurden die analogen Programme von RTL, Sat1, Pro7 und so weiter abgeschaltet und werden ausschließlich nur noch über DVB angeboten. Es ist wie ich bereits genannt habe, ein RAM-Format für digitale Video- und Audiodaten. Die meisten Videodaten werden über Schüssel, über MPEG-2 übertragen. Die Merkmale von MPEG-2 in dem Zusammenhang ist auf jeden Fall die stark reduzierte Datenrate. Also ich habe von über 100 Megabit pro Sekunde unkomprimiertes Videomaterial, kann ich den Strom auf unter 10 Megabit pro Sekunde drücken. Multiplexing, das heißt, ich kann mehrere Quellen mischen. Also ich kann das Videobild nehmen, ich kann mir ein Tonsignal von einem ganz anderen Kanal nehmen und zusätzlich noch Datensignale und die meinetwegen zum eigenen neuen Kanal zusammenmischen. Die Trennung dieser ganzen Kanäle erfolgt mittels PID. PID heißt Programm Identifier und ist eine in seinem Rahmen eindeutig vergebene Nummer. Pro Sendefrequenz, also was sich zum Beispiel bei Satellit im 11 bis 12 GHz Bereich bewegt, kann ich pro Sendefrequenz mehrere Programme übertragen, ermöglicht durch die reduzierte Datenrate. Zur Empfangsmöglichkeit mit einem herkömmlichen PC. Dies wird realisiert über diese DVB-Einsteckkarten. Dabei unterscheidet man im Wesentlichen eigentlich zwei Karten, welche mit MPEG-Decoder und welche ohne MPEG-Decoder, wobei sich dies neben dem Preis auch in der Möglichkeit darin äußert, den Videostrom gleich auf einem angeschlossenen Videogerät mit ausgeben zu können. Zur Architektur von VDR. Ganz unten habe ich in der Schicht die Hardware, das ist die DVB-Karte. Darauf angeschlossen oder darauf spricht dann der DVB-Treiber an. New Head habe ich dahinter geschrieben. Da gehe ich dann später noch drauf ein, weil es in letzter Zeit zwei Entwicklungen gab und ich beziehe mich auf diesen neuen Treiber. Der DVB-Treiber stellt verschiedene Devices zur Verfügung. Ja, jedenfalls die Devices sind unter Dev DVB, Adapter 0. Die 0 hat den Sinn, dass ich mehrere DVB-Karten in einen Rechner stecken kann. Unter Adapter 0 finde ich dann wiederum Devices, unter anderem das Video 0 Device, was als Video für Linux kompatibles Device fungiert und damit zum Beispiel von XorTV, was eine einfache Video für Linux Applikation ist, abgegriffen werden kann. Die VDR Software hingegen nutzt die API des DVB-Treibers, der also dafür auch erforderlich ist. Jetzt sieht es hier besser aus. So, also ich sehen Sie, ich mache mal die Folie davor.
Ja.
Genau, hier nochmal kurz zur Verdeutlichung. Also die Hardware, der DVB-Treiber, das Video für Linux Device, XorTV zum Anschauen und die VDR-Software, wo sich das Ganze einsetzt. als nächstes komme ich zur Installation einfach mal. Und zwar findet man unter linvdr.org und dann ein bisschen durchklicken, findet man im Wesentlichen die DVB-Treiber und auch das VDR an sich. Ich habe mir dazu unter Root ein Zeichnungs-DVB angelegt. Dort finde ich das Archiv. Und um zu zeigen, dass das auch funktioniert, werde ich mal das Archiv, was ich zum Testen hatte, einfach mal löschen. So, also ich darf das ausdrücken. Dann habe ich einen symbolischen Link gelegt für genau diesen, um einfach schneller in die unterschiedlichen Versionen reinspringen zu können. Dort finde ich jede Menge Sachen. Install, README, könnte einem auch alles weiterhelfen. Die wesentlichen Punkte liegen unter Treiber. Dort kann ich einfach Make Int Mode die Kernelmodule kompilieren lassen. Die Kernelmodule haben leider noch nicht den Weg in einen offiziellen Kernel gefunden. Es gibt wo irgendwie 2.5 irgendeinen Cooks-Kernel, wo relativ veraltete Treiber installiert sind. Allerdings veraltet aus dem Grund, es gibt im Prinzip keinen Monat, in dem nicht neue DVB-Treiber für die Karte auf den Markt gebracht werden. Insofern macht das auch noch nicht sehr viel Sinn. So, die Treiber sind geladen. Ich müsste im Prinzip auch schon ein Bild haben, beziehungsweise zumindest das Device aufrufen können. Ja, geht, auch wenn noch kein Bild kommt. Das Bild wird dann durch die VDR-Software angezeigt. Und dort funktioniert es im Wesentlichen genauso. Das Archiv ziehen, entpacken, einen symbolischen Link legen und dort funktioniert der Installationsprozess dann im Prinzip dann folgendermaßen, dass ich dem ersten Make-Aufruf ein paar Optionen auf die Kommandozeile übergebe. In dem Fall zum Beispiel, dass ich als Remote Keyboard haben möchte, dort kann auch ein Lurk-Device oder sonstiges stehen. Und dass ich Plugins, darauf gehe ich später nochmal ein, kompiliert haben möchte. Ein weiteres Make kompiliert man dann das Ganze und weist mich dann mit einem Abbruch zum Teil auch darauf hin, was noch für Bibliotheken oder Programme fehlen, um die Plugins zu installieren. Ja, das fällt raus. Keine Ahnung, warum man sich das so überlegt hat. Man hat es relativ schnell intus. So, dann finde ich dieses, ein ausführbares Programm. Das starte ich einfach, würde ich jetzt ein Plugin mitladen wollen, könnte ich das hier rüber und dann meinetwegen das DVD-Plugin, was ich jetzt allerdings nicht mitkompiliert habe, könnte ich das dann einfach mit aufrufen. Starten VDR, Sat1 war voreingestellt und schon haben wir ein Bild. So. Ja, das ist jetzt halt der digitale Datenstrom, wie er als vom Satellit kommt. Wenn jemand weiß, wie ich OpenOffice unterbrechen kann, ohne dass es immer wieder von vorne anfängt, immer her damit. Als nächstes komme ich zu ein paar Demonstrationen. Die möchte ich vorher erstmal kurz erklären pro Folie, damit ich nicht immer unterbrechen muss. Also rufe ich VDR zum allerersten Mal auf, weil es außer dass die Tastatur benutzen soll, noch nicht wie es zu steuern ist. Es teilt mir also über das On-Screen-Display mit, was für ein Eingabedevice ich ausgewählt habe, in dem Fall die Tastatur, und fragt mich dann nacheinander die Funktionen ab und ich soll das dann halt mit der entsprechenden Taste bestätigen. So kann ich relativ leicht die Tastatur programmieren. Das Ganze liegt dann immer unter klar lesbaren Config-Dateien, die meisten unter Slash Video, Und in dem Fall zum Beispiel hätte ich ein Lurk-Device programmiert und so sieht das Ganze dann aus. Also die Lurk-Funktion und dahinter die Funktion, die VDR hat. Zum Bedienkonzept gehe ich dann ein, also die Menüstruktur. Alles klar ersichtlich über das Bildschirmmenü. Und dem Programmführer zeige ich dann auch gleich, dass ein Vorteil von digitalen Video bzw. digitalen Fernsehen. So, ich steuere das Ganze also über die Tastatur und das funktioniert auch nur, wenn dort, wo ich VDR aufgerufen habe, wenn dieses Terminal den Eingabefokus besitzt. Das ist das Menü. Wer möchte, kann das auch gern auf Deutsch haben. Oh. So. Programm, Kanäle, Timer, Aufzeichnung, Einstellung. Das ist das Menü, wie VDR sich präsentiert, ohne irgendwelche Erweiterung. Als Statusinformation ist es bis hinten zu lesen alles? Gut. Als Statusinformation habe ich ganz oben Disk 0%, das heißt, die Disk ist zu 0% gefüllt. Und dahinter die Angabe in Stunden und Minuten, wie viel ich zur Aufzeichnung frei habe. Zum EPG. Ich habe hier das Programm und kann mir relativ simpel einfach anzeigen lassen, was Sat.1 alles noch im Laufe des Nachmittags und des Abends zeigen wird. Ich kann darauf gehen und lese eine nähere Beschreibung. Ach, da gerade nicht. Ich kann mir anzeigen lassen, was jetzt alles läuft, auf allen Sendern, die ich drin habe. Dann kann ich mir anzeigen lassen, was danach kommt. Und ich kann natürlich auch gleich umschalten, wenn mir das dann doch gefällt. Das kommt dann halt ab 14 Uhr. Die Programmdaten. Was ganz interessant ist, also diese EPG-Daten liegen alle relativ lesbar. In dieser Datei. Ich habe also als erstes den Kanal, der sich zusammensetzt aus dem Satelliten, wenn ich mehrere Satelliten ansteuern möchte. Das ist S19E für Astra. Der Frequenz in Megahertz, der Symbol-ID für den Sender RTL, den Namen. Dann kommt ein Eintrag. Was die Zahlen genauer bedeuten sollen, weiß ich nicht. Der Titel. Eine leere Zeile und dann kommt schon der nächste Eintrag. Alles noch für RTL. Diese Datei ist also geradezu prädestiniert für irgendwelche Parser-Willige, die sich daraus ihre eigene Programmzeitschrift basteln wollen. So, wo ist es weiter? Als nächstes die Kanäle. Ich kann mir natürlich auch mehrere Kanäle auswählen. Bei Satellit ist das eine ellenlange Liste. Selbst wenn ich nur einen Satellit anpeile, wird immer mehr, je mehr Satelliten ich habe. Die liegen ja alle wunderbar geordnet, nach Zahl, durch Separator getrennt und so weiter und so fort. Wie sieht nun so ein Eintrag aus? Ich habe den Namen. Was die Quelle genau bedeutet, weiß ich nicht. Die Frequenz, die Videopit, man erinnert sich, die Programm-Identifier, Audiopit 1, Audiopit 2 für zweisprachige Sendungen, Textpit für die EPG-Daten, CA, komme ich später noch drauf, ist für ein Conditional Access Modul, speziell für PTV interessant, die Symbol-ID, Polarisation, Symbolrate, wie man das dann halt von Satellitenfernsehen kennt. Auch die liegen alle wunderbar hier drin, auch wenn etwas kryptisch. Die nächste interessante Geschichte sind die Timer. Ich glaube, ich mache mit den Timern weiter. Ja. Mit den Timern kann ich, wie ich das vorhin angesprochen habe, festlegen, wann ich etwas aufnehmen möchte. Zum Beispiel möchte ich auf nehmen wir Sat.1. Möchte ich Tag 1, ja gut, ich habe eine Sendung Beginn immer ProSieben, eine Sendung, die fünfmal die Woche kommt, immer werktags. Haben wir das Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Anfang 19 Uhr, Ende 19.30 Uhr. Priorität Lebensdauer, Datei wäre der Dateiname und der erste Tag, ab wann das beginnen soll. So, jetzt habe ich einen Timer, der mir jeden Tag in der Woche die Sendung aufnimmt. Ist die Sendung einmal aufgenommen, das simulieren wir jetzt einfach mal, indem wir das laufende Programm aufnehmen, kann ich mir die Aufnahme natürlich wieder anzeigen lassen. Und der Vorteil gegenüber analogen Videorekordern ist natürlich, die Aufnahme war digital und verliert somit nie an Qualität, je, egal wie oft ich sie auch abspiele. Einen kleinen Fortlaufbalken unten. Ich kann anhalten, ich kann zurückspulen. Ich kann in 1-Minuten-Abständen kann ich nach vorn und nach hinten springen. Das lohnt sich jetzt bei 8 Sekunden weniger. Und ich kann natürlich auch, wenn mir entweder die Sendung nicht mehr gefällt, ich sie gesehen habe, oder einfach der Platz nicht ausreicht, wieder löschen. Die Aufzeichnungen liegen natürlich auch auf der Partition Video, die dadurch vielleicht auch etwas mehr Platz haben sollte. Liegen unter dem Titel, der aus dem EBG gewonnen wird, der Uhrzeit, liegen diese drei Dateien in dem Fall, 001 VDR, Index VDR, Summary VDR. Was bedeuten die 001? Sind die Videodaten im MPEG-Testformat. Testformat heißt Programm Elementary Stream. Das ist also genau ein Videokanal und genau ein Audiokanal. Ich muss mir halt vorher bei zweisprachigen Sendungen auswählen, welchen Audiokanal ich aufnehmen will. Das lässt sich einfach mit irgendeiner Wiedergabe-Applikation wiedergeben. Und ja, so sieht das aus, MPEG 2 in Fernsehauflösung. Die Datei Index VDR ist dazu da, also das ist für die Fachleute eine doppelt verkettete Liste und ist dazu da, dass ich ähnlich wie bei DVD-Filmen nach vorn und nach hinten spulen kann. So, zu dem Plugin-Konzept. Seit oder bei allen Versionen größer 1.04. 1.04 war die letzte Stable-Version und alle Versionen darüber als Developer-Version ausgegeben, verfügen über das Plugin-Konzept. Und das heißt, der Autor Klaus Schmiedinger hat eine relativ einfache API bereitgestellt, die es jedem Entwickler ermöglicht, eigene Plugins für VDR zu schreiben. So zum Beispiel ein MP3-Player-Plugin, das heißt, ich kann meine MP3-Daten oder ich kann meine MP3-Daten abspielen, ich kann meine Videodaten mittels MPlayer abspielen. Vorteil vor allem, ich kann die ganzen Codecs, die MPlayer mitbringt, nutzen. Ich kann einen DVD-Player oder ich kann VDR zum DVD-Player umfunktionieren über ein Plugin. Was gibt es noch, was interessant ist? Vielleicht E-Mails kann ich über das On-Screen-Display lesen. Interessant ist auch das TV-TV-Interface. Es gibt eine Seite im Netz, tvtv.de, die einem personalisiert das Fernsehprogramm bereitstellt. Und indem ich mir dort eine Sendung zum Vormerken auswähle, kann über dieses Plugin, das einmal in der Stunde aufgerufen wird, automatisch kann diese Sendung im VDR zum Aufzeichnen vorgemerkt werden. Relativ komfortabel. File Manager. Interessant ist auch MPlayer Cluster, da komme ich dann später noch drauf. Zu weiteren Features von VDR. VDR liegt zur Steuerung das SVDRP-Protokoll zugrunde und Dieses ist per Telnet auf Port 2001 per Standard erreichbar. Ich kann das natürlich auch ändern. Ich kann auch die Zugriffskontrolle anpassen. Normalerweise ist bisher nur immer Localhost erlaubt. Das können wir eigentlich gleich einfach mal wieder probieren. In der Hoffnung, es geht. Nein, geht natürlich nicht. Die Config-Dateien sollten möglichst alle immer unter Video liegen. Und deswegen kopiere ich die da einfach mal hin. Ein kurzer Neustart. Und dann sollte das gehen. Wunderbar. Was bietet mir das Protokoll jetzt für Möglichkeiten? Und am besten sucht man sich, lässt man sich dies erstmal mit Help anzeigen. Und nun kann ich zum Beispiel mit Shen Plus einen Kanal hochwechseln. Was hat das jetzt für mich für einen Nutzen? Ich möchte meinen Fernseher nun möglichst nicht über Telnet bedienen, sondern ich kann mir auf Grundlage von Telnet und den einfachen Zugang kann ich mir natürlich ein eigenes Webinterface basteln. Es gibt auch bereits ein Interface, nennt sich VDR-Admin, komme ich dann später noch drauf, das über genau dieses Konzept arbeitet. Zu den Add-ons, es gibt eine Oberfläche für KDE, diese KDE-GUI und dieses besagte VDR-Admin. Das stellt mir eine Web-Oberfläche bereit. Ich kann mir über diese Web-Oberfläche die EPG-Daten anzeigen lassen für jeden Kanal, was gerade läuft. Ich kann mir anzeigen lassen, was ich aufgenommen habe, was ich aufnehmen möchte. Ich kann Timer programmieren und das Beste, das kann ich von überall machen, von wo ich Webzugriff auf meinen eigenen Rechner habe. Das heißt, ich kann das von Arbeit aus machen, ich kann das vom Urlaub aus machen, wenn es die Frau denn zulässt. Zu den Anforderungen von VDR. Es ist aufgrund der DVB-Karte, die mit Hardware-MPEG-Decoder ausgeliefert wird, relativ bescheiden in der Rechenleistung. Es reicht im Prinzip schon ein Pentium 2 233, um VDR laufen zu lassen, um aufzunehmen, um abzuspielen, um DVDs abzuspielen. DVDs sind im MPEG 2 Format. Bei Videos, die dann darüber hinausgehen, also im DivX Format, reicht das natürlich dann nicht mehr. Die Festplattengröße ist sowieso nie genug, also kann man da ruhig dem Ganzen etwas mehr spendieren. Man geht davon aus, dass eine Stunde etwa 1 Gigabyte Platz einnimmt und man sollte aber auch beachten, dass man, wenn man schneidet, das Schnittprodukt zusätzlich auf die Platte kopiert wird, man also vielleicht mit mindestens dem doppelten Platz ausgehen sollte. Die optimale Rechenleistung sind dann über 1,3 GHz, resultiert daraus, dass DivX, um es über die DVB-Karte abspielen zu können, in Echtzeit entschlüsselt und in einem DVB-kartenverständlichen Format, vorzugsweise MPEG 1, wieder encodiert werden muss. Fernbedienbar über LoRa und Netzwerkanschluss wäre ganz sinnvoll. Ist nicht direkt eine Voraussetzung, aber ganz sinnvoll, um mehr damit arbeiten zu können. Und zwar im folgenden Szenario. Ich bin mit meinem Router zu Hause ans Internet angeschlossen. Am Router hängt ein Switch. Am Switch hängt ein Arbeitsrechner. Die anderen habe ich jetzt mal alle weggelassen. Und natürlich auch der VDR-Rechner. Was bietet mir das jetzt für Möglichkeiten? Ich kann den VDR-Rechner über das Internet bedienen. Entweder über besagte VDR-Admin-Oberfläche, über SSH und Telnet. Ich kann vom VDR-Rechner aus auf Internet Dienste zugreifen. Den E-Mail-Reader hatte ich erwähnt und Programmdaten wie zum Beispiel über das TVTV-Plugin. Beim nächsten Feature, deswegen habe ich den Arbeitsrechner hier mit hingestellt, kommt das Plugin M-Player Cluster zum Einsatz. Wir erinnern uns aus der Folie vorher, ich kann auf einem Pentium 2 kein DivX abspielen, um es über die DVB-Karte auszugeben. Also was macht man in einem 100 Megabit-Netz? Ich schiebe den DivX-File über das Netz zum Arbeitsrechner, lasse es dort encodieren, kodiere es in MPEG 1 und ziehe es mir über das Netz wieder zurück zum VDR, der es dann ausgeben kann. Das Streaming-Plugin kann den MPEG-Strom sogar dann per Multicast oder Unicast, das ist eine Einstelloption, im lokalen Netz verteilen. Das heißt, ich wähle mir einen Sender aus, lasse ihn laufen und kann auf allen angeschlossenen Rechnern den Stream abgreifen. Ganz interessant dafür, ich kann auf dem Arbeitsrechner den Stream abgreifen, neu verschlüsseln und zum Beispiel im Internet anbieten, sofern meine Leitung breit genug ist. Zu einigen fertigen Systemen. Es gibt von Fujitsu Siemens den Multitainer. Das ist im Prinzip ein einfacher Rechner, der so viel wie möglich Interfaces bereits an Bord hat. Er verfügt, glaube ich, auch nur noch über einen PCI-Slot. Und genau richtig für die DVB-Karte. Und der lässt sich dann wunderbar auch optisch ansprechend ins Wohnzimmer stellen und platzieren. Ja, und erledigt dann alles das, was VDR kann. Eine Weiterentwicklung ist der Pentium 800, der ActiV. Sieht optisch ein wenig anders aus. Beide habe ich beim Hersteller nicht mehr gesehen, aber eBay vertreibt solche Dinge noch. Zum letzten, über Digital-TV, gerade über Schüssel, kommen natürlich auch jede Menge PTV-Sender hinein. Und es gibt nicht wenige, die auch ein Abo davon haben. Premiere wirbt ja immer mit großen Nutzungszahlen. Wie läuft das jetzt mit meiner DVB-Karte? Ich habe ja keine D-Box mehr, in die ich meine Karte einfach reinschiebe und schon habe ich ein Bild. Bei der DVB-Karte ist es ein wenig kostenintensiver. Ich muss mir als erstes ein Conditional Interface Modul für die Karte kaufen. Das wird dann über Breitbandkabel an die Karte angeschlossen. Dafür muss ich mir dann ein CAM kaufen, ein CA-Modul, Conditional Access Modul. Das Modul ist dafür verantwortlich, was halt für einen Verschlüsselungsalgorithmus benutzt wird. Premiere zum Beispiel benutzt eine Weiterentwicklung von Irdeto. Bei Access und Sega werden dann vor allem bei ausländischen PTV-Programmen benutzt. Und natürlich brauche ich nicht zuletzt die Smartcard vom Anbieter mit gültigem Abo. Und Linux wäre natürlich ohne Reverse Engineering nicht das, was es heute ist. Nicht mit seinem Umfang an Hardware, die es unterstützt. Und so haben sich ein paar Leute hingesetzt, haben die ganze Sache sich angeschaut und haben letztendlich ein Softcam-Plugin herausgebracht, was mir die letzten beiden Sachen quasi erspart. Das heißt, das CI-Modul und das Cam wird über Software emuliert. Über das Softcam-Plugin sind mehrere Verschlüsselungsalgorithmen fähig und ja, mit gültigem Abo kann ich dann auch darüber sehen. Zu ein paar Links. Der Meister selbst findet sich unter oben genannten Link. Dann gibt es um VDR mittlerweile eine recht große Community. Ein Portal von vielen ist dieses genannte. Dort findet man Foren, andere Leute, die Probleme haben, Fragen zu Plugins, Screenshots, wenn man sich motivieren lassen möchte. Eine umfangreiche Software-Sammlung, wie bereits zum Eingang genannt, in VDR.org. Und für Einsteiger findet sich unter unten genannten URL eine gute Schritt-für-Schritt-Anleitung, um das Ganze erstmal lauffähig zu bekommen. Das war's. Im Prinzip. Das war's erstmal zu dem Vortrag.
Tja, ich denke, wir bedanken uns ganz herzlich für diesen sehr aufschlussreichen Vortrag. Und wenn es jetzt Fragen gibt, ja, also noch sehr, sehr viel Zeit, dann
Ja.
Ja, mich würde interessieren, ob man auch mehrere Sendungen gleichzeitig aufnehmen kann.
Das ist in der Tat ein Aspekt, den habe ich vergessen, das ist mir jetzt aber erst gegen Ende eingefallen. Und zwar bin ich eingangs auf den Newhead-Treiber eingegangen von DVB. Dieser ermöglicht mir, mehrere Sendungen aufzunehmen. Allerdings ist das Ganze in einem Schritt beschränkt. Ich kann natürlich, weil auf der DVB-Karte nur ein Tuner ist, kann ich natürlich auch nur eine Sendefrequenz einstellen. Das heißt, nehme ich jetzt zum Beispiel das auf, so, und versuche auf Super RTL zu wechseln, geht das nicht, weil natürlich die Aufnahme nicht beendet werden soll. Jetzt kann ich aber Programme, die auf einer Frequenz liegen, was meistens bei, also die Frequenzen sind dann meistens nach Anbieter geordnet, also zum Beispiel RTL, RTL 2, kann ich das Ganze realisieren. Das heißt, RTL, ich kann aufnehmen, die Aufnahme läuft, und ich kann zu RTL 2 wechseln. Eine Frequenz und ich kann zumindest einen Ansatz von Timeshifting oder mehreren Aufnahmen beziehungsweise mehr zur Sender schauen, realisieren. Ein Vorteil von dem Treiber ist zusätzlich, ich kann die Aufzeichnung, welche ist das? Die wahrscheinlich, mir natürlich gleichzeitig anzeigen lassen. Man sieht das an der Verzögerung des Balkens. Im Hintergrund wird aufgezeichnet und im Vordergrund spiele ich die Aufnahme ab. Das heißt, ich kann anhalten, im Hintergrund wird weiter aufgezeichnet. Ich kann, wenn ich genügend Vorlauf habe natürlich, kann ich das etwas überspringen, zum Beispiel wenn ich genügend Vorlauf habe, um die Werbung zu überspringen. Ja, genau. Soweit ist Timeshifting möglich. Also wie gesagt, für Frequenzen abhängig. Wenn man dann wirklich echtes Timeshifting realisieren muss, dafür gibt es dann die Option, mehrere DVB-Karten zu installieren. Bei der billigen DVB-Karte habe ich die Einschränkung, dass ich den Strom, so wie er kommt, nur auf Platte zeichnen kann. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, dass ich ihn in Echtzeit dekodieren und zum Beispiel anzeigen lassen kann. Ich könnte allerdings, dafür gibt es ein Plugin über die im vorherigen Vortrag genannte DXR3 MPEG-2 Decoder-Karte, könnte ich diese beiden Karten kombinieren und darüber dann das Ganze wieder ausgeben. Das ist möglich. Also die DXR3 gibt es bei eBay für 15 Euro. Ja, müsste man sich dann halt überlegen, ob man den Platz im PC-Slot hat.
Ja.
Ja. Wird, also 16 zu 9, ist, die Sache ist, StorTV zeigt natürlich nur 4 zu 3 insofern an, weil es natürlich von einem PAL-Signal ausgeht, beziehungsweise weil es, ja, weiß nicht, ob StorTV auf 4 zu 3 geeicht ist. Wenn ich allerdings, was dann meistens bei PTV-Anbietern der Fall ist, die ihre Filme meinetwegen im Pay-Per-View-Format oder so verschicken, die verschicken die Filme natürlich auch im 16 zu 9 Format und vor allem auch mit höheren Auflösungen. Das kann ich mir zwar über den Fernseher bzw. über das StorTV nicht anzeigen lassen, aber ich kann mir das mit Mplayer anzeigen lassen. Ich sehe dann also einen 16 zu 9 Film ohne irgendwelche Einschränkungen, also es wird nicht 4 zu 3 aufgenommen und schwarze Balken. Die Information über das Seitenfeld liegt in dem MPEG-File. Dafür hat MPEG den Header und dort steht das drin.
Ich habe zwei Fragen.
Ja.
Nochmal zu der Sache, dass man in diesen Rechner mehrere DVB-Karten einbauen kann. Wird das direkt vom Programm schon unterstützt, mehrere DVB-Karten?
Das wird unterstützt, ja. Ich kann, ich habe es leider noch nie in Aktion gesehen, aber ich kann über VDR mehrere DVB-Karten ansprechen, ja.
Da kann dann unterscheiden zwischen
ja.
den Einzeltunern.
Also VDR kann dann, oder ist dann vor allem auch dafür da, halt mit der einen Karte aufzunehmen und mit der anderen wiederzugeben. Oder mit zwei Karten aufzunehmen. Das macht alles, kann VDR alles.
Die zweite Frage ist, ist es prinzipiell auch möglich, eine analoge Karte dort einzubinden mit MPEG-Encoder, wie zum Beispiel die WinTV-PVR?
Die WinTV-PVR sagt mir jetzt nicht genau, was das ist.
Ist eine analoge Karte, die einen MPEG-Encoder drauf hat. Also das Signal, was rauskommt, wäre dann dasselbe, ist aber ein analoger Tuner drauf.
Ach so. Also ich habe zumindest noch kein Plugin dafür gesehen, also dass man VDR damit laufen lassen könnte. Ganz einfach, weil VDR im Tuner-Teil auch darauf geeicht ist, das Ganze digital von der Karte geliefert zu bekommen.
Das kommt dann digital.
Da ist ja, aber es fehlen diese ganzen Sachen mit dem PIP und ja, als was kommt es?
Die Tuner-Steuerung wird dann nicht unterstützt.
Wie bitte?
Die Tuner-Steuerung wird nicht unterstützt von analogen
Karte.
Genau.
Danke. Und halt die Trennung der Kanäle, was VDR auch kann. Also ich kann über VDR auch mir den zum Beispiel den zweiten Audiokanal anzeigen lassen. Das ist dann einfacher. Aber ich denke, es ist garantiert möglich, dafür ein Plugin zu schreiben. Ja.
Ich hätte mal noch eine Frage, und zwar kann man das Satellitensignal direkt an die Karte anstecken oder braucht man dann noch Zusatzhardware?
Nein, wird gemacht. Also das Kabel, was ich vorhin hier dran gesteckt hat, wird direkt an die Karte angesteckt. Und VDR bzw. die Karte kann natürlich auch mit mehreren Satelliten bzw. Satellitenpositionen umgehen über dieses einheitliche Format, dieses D6P. Also 1-2 oder so ähnlich wird zurzeit unterstützt, um mehrere Satelliten anzusteuern. Ja. Ja, hier kommt. Man braucht auf jeden Fall ein gültiges Abo. Und wenn man ein gültiges Abo hat, hat man natürlich auch die entsprechenden Schlüssel für sein Paket. Und die Schlüssel liest es dann über einen Textteil. Ja. Ja. Also ich habe bei mir zu Hause und auch in dem Rechner von Technotrend die Premium, also die haben einmal die Premium und die Budget-Serie, Budget ist ohne, Premium ist mit Encoder, Decoder. Und die habe ich bei mir im Einsatz, läuft wunderbar. Es gibt noch von Hapag, gibt es noch die WinTV Nexus, ist wohl auch eine weitere Version, die direkt über eine Kabelpeitsche noch optische Audiosignale ausgeben kann. Beziehungsweise das digitale Signal über Koaxial.
Es gibt doch jetzt in Berlin auch schon dieses neue über Funk ausgestrahlte System. Was gibt es denn da für Karten? Und dann die zweite Frage ist, inwieweit kann man denn die gewonnenen Files dann zum Beispiel nach SVCD oder sowas umdekodieren, dass man das dann also auf eine CD bringen kann?
Ja. Also zu der ersten Frage, es gibt natürlich, wenn auch noch nicht in so großen Produktpaletten, DVB-T Einsteckkarten, genauso wie halt DVB-S und DVB-T. Wie die Sache allerdings mit der Antenne aussieht, weiß ich nicht. Ich glaube, da braucht man eine relativ gute, um zumindest etwas Empfangsleistung zu bekommen. Also es gibt genau die gleichen Einsteckkarten. Und zu der zweiten Frage, welche war das nochmal? Nur Stichwort.
Ach das ja, genau. Das SVCD.
Also ich kann dadurch, dass ich das Ganze dann in dieser 001 VDR einfach als MPEG-2-File vorliegen habe, kann ich das natürlich mit M-Encoder, Transcode und so weiter bearbeiten. Es gibt allerdings auch schon fertige Skripte. Eins nennt sich 2SVCD und das ruft dann M-Encoder und Transcode mit den entsprechenden Parametern auf, um aus diesem File ein SVCD-kompatibles File zu machen, und ich glaube, das brennt sogar auch gleich die ganze Sache auf CD. Das Ganze lässt sich natürlich auch über VDR machen. Es gibt dort eine Datei namens, also unter Slash Video, commands.com. Dort steht der Titel drin und anschließend das Skript bzw. der Befehl, der ausgeführt wird. Und dann kann ich über das On-Screen-Display diesen Eintrag auswählen und der führt das Skript aus. Wenn ich das also gleich aus VDR raus machen möchte. mit TechniSat kenne ich mich weniger aus. Ich weiß, dass es von Pinnacle eine gibt, diese PCTV-SAT. Die hat allerdings einen anderen Baustein. Also auf diesen DVB-Karten, die mit der Techno-Line-Bauserie kompatibel sind, die arbeiten mit einem Texas-Chip, Texas Instruments-Chip, und die von Techno, die andere jedenfalls, von Pinnacle, genau, die arbeitet mit einem Chip namens ConnectSend oder so ähnlich. Dort gibt es wohl auch mittlerweile schon DVB-Treiber unter Linux, aber die passen nicht in dieses Format, wie es VDR versteht. Wie das jetzt mit dieser von dir genannten Karte aussieht, weiß ich nicht. Müsste man nachschauen. Ja. Dann wird es wahrscheinlich auch wieder ohne MPEG-2-Decoder sein. Nicht unbedingt. Der Vorteil dieses Decoders ist, dass die Karten hinten das Videosignal direkt gleich noch an den Fernseher ausgeben. Das heißt, ich habe dort, ich weiß nicht, TV-Out, sieht manchmal relativ bescheiden aus. Und wenn ich dort das Signal ausgebe, das sieht aus wie vom DVD-Player. Also das hat dann noch den Vorteil der MPEG-Decoder. Ja.